Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Die Lockerheit des Sommers wirkt wieder weit weg. Fast überall in Europa steigen die Zahlen der registrierten Neuinfektionen rasant an. Und jetzt stehen die Niederlande vor einem erneuten Teil-Lockdown. Und auch in Deutschland werden die Maßnahmen verschärft. Nur ob es wirklich die richtigen sind, darüber wird gestritten. Stichwort Beherbergungsverbot, dazu gleich mehr. Außerdem kurz vor den Wahlen in den USA machen die Republikaner von US-Präsident Trump Nägel mit Köpfen und stellen die Weichen für eine deutlich konservative Mehrheit am Verfassungsgericht mit dem Bestätigungsverfahren von Richterin Amy Coney Barrett. Welche Auswirkungen das hat, dazu gleich Fragen an Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und am Ende noch ein Blick auf die Frankfurter Buchmesse. Die ist heute eröffnet worden. Eröffnet in Anführungsstrichen, denn sie findet in diesem Jahr weitgehend virtuell statt. Aber wir starten mit der Corona-Lage. 7 Monate ist die Pandemie nun schon Realität in Deutschland. Man habe viel gelernt und sei für eine zweite Welle deutlich besser gerüstet, so das Credo der Politiker und Experten über den Sommer. Und jetzt ist die zweite Welle da. Auch in Deutschland mit täglich über 4000 Neuinfektionen pro Tag. Doch von einem koordinierten, konzertierten, geplanten Vorgehen von Bund und Ländern kann keine Rede sein. Für morgen hat Angela Merkel alle Länderchefs ins Kanzleramt geladen. Persönlich, nicht per Videoschalte, denn eine einheitliche Linie soll her. Doch die Uneinigkeit ist groß, insbesondere beim umstrittenen Beherbergungsverbot für Touristen aus Risikogebieten. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
Es wird eine schwierige Kiste morgen, das ist keine Frage.
Prophezeit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann für das morgige Treffen im Kanzleramt. Klärungsbedarf gibt es genug. Das umstrittene Beherbergungsverbot wird wohl das dominierende Thema sein. Angela Merkel hat alle 16 Länderchefinnen und Chefs eingeladen, erstmals seit Juni physisch bei den Gesprächen teilzunehmen, direkt im Risikogebiet Berlin-Mitte. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, will morgen dafür sorgen, dass die Regelungen einheitlicher, verbindlicher und verständlicher werden.
Wir müssen jetzt in dieser Woche gemeinschaftlich die Weichen stellen, sonst besteht die Gefahr, dass es außer Kontrolle geraten könne. Wir sollen auch keinen Selbstbetrug machen. Wir sollen nicht immer nach Schlupflöchern suchen, sondern jetzt überlegen, was ist das Beste für ganz Deutschland.
Söder fordert dabei ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro für diejenigen, die sich weigern, eine Maske zu tragen. Und Söder appelliert an seine Länderkolleginnen und Kollegen.
Es gibt kein besser oder schlechter, sondern Betroffenheit ist überall gleich. Deswegen brauchen wir aber auch das gleiche Konzept für alle. Und nicht dieses, der eine macht mehr das, der andere macht mehr das. Deswegen das Beherbergungsverbot ist ein untergeordneter Punkt.
Er sei nicht auf das Beherbergungsverbot festgelegt, so Söder weiter. Virologen bezweifeln, ob und wie die Regelung das Infektionsgeschehen wirklich eindämmen kann. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareis, fordert, das Beherbergungsverbot noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Rheinland-Pfalz verzichtet vorerst, das geplante Beherbergungsverbot einzuführen. Geplant war, dass es heute in Kraft tritt. Die bundesweite Debatte sei extrem virulent, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Rückmeldungen von Hoteliers seien verheerend. Fast alle Bundesländer hatten beschlossen, dass Menschen aus Risikogebieten nur dann Urlaub in einem anderen Bundesland machen dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Der Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein. Wie schwierig es werden dürfte, eine gemeinsame Linie zu finden, macht erneut Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann deutlich.
Ich meine, eigentlich ist doch völlig wurscht, was es der Laschet in Nordrhein-Westfalen macht. Ja, wichtig ist nur, was wir hier machen. Und wenn die Frau Schwesig jetzt für MacPom noch schärfere Regelungen macht, ja mein, dann macht sie das. Da muss man sich daran halten, wenn man nach MacPom will. Das ist halt so in einem föderalen Staat, aber die Deutschen tun sich damit halt irgendwie schwer.
Die angesprochene Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, verteidigt im Deutschlandfunk die strengeren Vorgaben für ihr Bundesland.
Es ist ja nicht so, dass diese Reisenden nicht kommen dürfen, sondern sie müssen eben einen Test mitbringen. Und für Mecklenburg-Vorpommern gilt sogar dann 5 Tage Quarantäne und ein zweiter Test. Also es ist nicht so, dass wir die Menschen ausschließen, aber es ist schon so, dass wir bei Menschen aus Risikogebieten unabhängig von deren persönlicher Situation halt höhere Standards setzen.
Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, hält das Beherbergungsverbot hingegen für völligen Unsinn, wie er sagt. Seine Argumentation, das Virus mache keinen Unterschied zwischen Urlauberinnen und Urlaubern, die vom Übernachtungsverbot betroffen sind, und Geschäftsreisenden, die von der Regelung ausgenommen sind. Für die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Christine Aschenberg-Dugnus stellt das Beherbergungsverbot zudem einen tiefen Eingriff in die Freizügigkeit dar.
Vor allen Dingen ist es unverhältnismäßig und das ist so wieder so ein typischer Placebo-Effekt. Es bringt gar nichts und die Familien in Deutschland müssen den Preis dafür zahlen.
Zudem müsse man bei der Einstufung einer Region zum Risikogebiet nicht nur auf die absoluten Erkrankungszahlen schauen, sondern auch, wie viele Menschen aktuell beatmet werden, so die FDP-Abgeordnete Aschenberg-Dugnus im Deutschlandfunk.
Panayotis Gavrilis aus Berlin. Ein ziemliches Corona-Durcheinander herrscht allerdings nicht nur im Bund, sondern auch, eine Nummer größer, in der EU. Insbesondere mit Blick auf die Corona-Einreisebeschränkung. Macht jedes Land sein Ding. Jetzt hat die deutsche Ratspräsidentschaft eine rot-grün-gelbe Ampelkarte vorgelegt. Die wurde zwar mit Mehrheit von den EU-Ministern in Luxemburg angenommen, aber eine Menge Kritik gab es auch. Helga Schmidt.
Ordnung in das Durcheinander bringen. Damit war die Bundesregierung zu Anfang ihrer Ratspräsidentschaft angetreten. Das Ergebnis ist eine dreifarbige Corona-Ampelkarte. Sie soll Reisenden in Europa schnell einen Überblick verschaffen, wie die Infektionszahlen in den verschiedenen Regionen sind. Staatsminister Michael Roth lobte die Karte, sie sei ein großer Fortschritt.
Sie weist auf regionaler Basis, und das ist die berühmte Ampel, Gebiete als rot, gelb oder grün aus. Und für Reisende aus grünen Regionen sollen künftig keinerlei Beschränkungen gelten. Und darauf sollen sich die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft verlassen können.
Die Ampelkarte soll in den kommenden Tagen online gehen. Sie wird dann wöchentlich zentral in Brüssel aktualisiert. Grundlage sind drei unterschiedliche Messungen. Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle gerechnet auf 100.000 Einwohner. Dann der Anteil von Tests mit Corona-Befund an den gesamten Tests. Und schließlich die wichtige Zahl, wie viele Tests pro 100.000 Einwohner überhaupt durchgeführt wurden. Das schwankt von Land zu Land beträchtlich. Das Modell Ampelkarte fand zwar eine Mehrheit beim EU-Ministertreffen in Luxemburg, Staatsminister Roth musste aber auch eine Menge Kritik von den Kollegen einstecken. Die Karte bringe nicht viel, sagte die österreichische Europaministerin Caroline Edtstadler.
Es liegt jetzt etwas auf dem Tisch, wo wir leider sehen, dass es von der Realität überholt worden ist. Es sind Kriterien, die zu wenig treffsicher sind. Denn wenn man sich durchdenkt und durchrechnet, dann sind die meisten Regionen Europas auf dieser Landkarte rot gefärbt. Und eine Steigerung von Rot gibt es nicht.
Immerhin, so die Sorge der österreichischen Ministerin, müsse Tourismus in diesem Herbst und auch im Winter noch möglich sein. Ähnlich kritisch äußerte sich Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.
Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis ein europäisches Land das andere als Risikogebiet einstuft.
Asselborn forderte mehr einheitliche Kriterien bei der Einteilung in Risikogebiete. Was die praktischen Folgen für alle Reisenden anbelangt, gibt es bisher im Grunde nur die Vereinbarung, dass für grüne Gebiete mit wenigen Infektionen künftig keine Einreiseverbote mehr verhängt werden. Offen blieb, wann eine Quarantäne verhängt wird, wie lange sie dauert und in welchen Fällen ein Corona-Test nötig ist.
Der Bericht von Helga Schmidt aus Brüssel. Bloß kein zweiter Lockdown, das ist das erklärte Ziel von Angela Merkel. Ein Ziel, von dem sich andere EU-Länder schon verabschieden mussten. Tschechien zum Beispiel, im Frühjahr noch gerühmt für seine konsequente Corona-Politik und niedrige Fallzahlen, ist mittlerweile das Land mit den meisten aktiven Fällen pro Kopf in Europa. Ab morgen wird das öffentliche Leben dort wieder zurückgefahren. Und auch die niederländische Regierung hat am Abend massive Einschränkungen angekündigt. Ludger Katzmierczak.
Angesichts der dramatisch steigenden Infektionszahlen kündigte Premier Mark Rutte schmerzliche Maßnahmen und einen Teil-Lockdown fürs ganze Land an. Betroffen ist vor allem die Gastronomiebranche, denn Kneipen, Cafés und Restaurants bleiben von Donnerstag an vorerst geschlossen, so der Ministerpräsident.
Das ist ein keiharter Dopper.
Das ist ein knallharter Dämpfer, aber wir kommen nicht drum herum, so sehr die Gastronomie sich auch bemüht, alle Voraussetzungen zu erfüllen. Was weiterhin geht, ist Essen abzuholen. Auch Coffeeshops bleiben für Abholer geöffnet und auch Hotels stehen weiter offen und dürfen ihren Gästen Essen und Trinken servieren.
Für ihre eigenen Gäste essen und trinken servieren.
Der Lockdown für die Gastronomie könne bis zu 4 Wochen dauern, so die Regierung. Nach 2 Wochen aber soll eine erste Bilanz gezogen und gegebenenfalls über Lockerungen oder noch schärfere Maßnahmen beraten werden. Für die betroffenen Unternehmer, so Rütte, werde es auf jeden Fall einen finanziellen Ausgleich für die Einbußen in der kommenden Zeit geben. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass die Kneipe sich auf die Straße verlagert. Deshalb gilt für alle Geschäfte und Lokalitäten, die Alkohol im Sortiment haben, ein Verbot, nach 20 Uhr noch Alkohol zu verkaufen. 44.000 Neuinfektionen innerhalb einer Woche und insgesamt mehr als 6.600 Todesfälle. Diese Zahlen seien alarmierend, sagte der Regierungschef. Jeder müsse daher strenger zu sich selbst sein. Das gelte auch daheim, wo Haushalte ab sofort nur noch maximal 3 Gäste pro Tag empfangen dürfen. Fahrten mit Bus oder Bahn sind nur noch gestattet, wenn es gar nicht anders geht. Und Erwachsene im Amateurbereich können Mannschaftssportarten wie Fußball oder Hockey vorerst nicht mehr ausüben. Kinder dürfen weiter trainieren, Meisterschaftsspiele finden aber nicht statt. Es gehe darum, so Rütte, soziale Kontakte zu verringern und unnötige Fahrten und Reisen zu vermeiden. Und ein halbes Jahr nach Deutschland wollen nun auch die Niederlande eine Maskenpflicht einführen. Wir wollen die schleppende Diskussion darüber ein für alle Mal beenden. Wir müssen das juristisch natürlich gut vorbereiten, aber das werden wir auch so schnell wie möglich tun. Und wenn das erledigt ist, wird eine nichtmedizinische Mundschutzmaske Pflicht für jeden ab 13, der sich in öffentlichen Innenräumen bewegt. Dies gelte auch für die weiterführenden Schulen im Land. Nur während des Unterrichts in den Klassenräumen könne auf den Mundschutz verzichtet werden. Der seit 10 Jahren regierende Premier kündigte an, dass Polizei und Ordnungsbehörden die neuen Maßnahmen streng überwachen werden. Supermärkte, die abends doch noch Alkohol verkauften, würden sofort geschlossen. So streng und entschlossen wie in dieser Pressekonferenz hat sich Mark Rutte während der gesamten Corona-Krise nicht gezeigt. Doch der Ruf nach klaren und strikten Regeln war selbst in der Bevölkerung lauter geworden. Laut einer Umfrage hatten sich 2/3 der Niederländer drastischere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gewünscht. Deshalb nun der Teil-Lockdown und ein dringender Appell des Ministerpräsidenten. Es liegt an uns. Es liegt an uns allen. Seien Sie nicht die eigenwillige Person, die nach Schlupflöchern in den Regeln sucht. Seien Sie der realistische Niederländer, der aufsteht und seine Verantwortung übernimmt, wenn es darauf ankommt. Und das ist jetzt.
Teil-Lockdown in den Niederlanden, Ludger Kaczmierczak berichtete. Nach Washington, als 1993 die liberale Ruth Bader Ginsburg als Verfassungsrichterin vom Senat bestätigt wurde, stimmten nur 3 Senatoren gegen sie, 96 winkten sie ohne Beanstandung durch. Längst vergangene Zeiten sind das, Zeiten, in denen parteiübergreifende Zusammenarbeit noch möglich war. Der Graben in den USA, mittlerweile ist er zu einem Ozean angewachsen. Auch und gerade um die Besetzung der auf Lebenszeit vergebenen Posten am Supreme Court wird erbittert gerungen. Wie jetzt im Falle der konservativen Richterin Amy Coney Barrett, die nach dem Willen von Donald Trump und den Republikanern die verstorbene Bader Ginsburg ersetzen soll, kurz vor den Wahlen, gegen den erbitterten Widerstand der Demokraten. Heute ist der 2. Tag der Senatsanhörung. Noch immer läuft die Befragung, beobachtet von unserer Korrespondentin Doris Simon, die jetzt mit uns verbunden ist. Frau Simon, wie präsentiert sich Coney Barrett?
Ja, Coney Barrett hat sich heute in ihren Antworten auf die Fragen der demokratischen Senatorinnen und Senatoren vor allem sehr ausweichend verhalten. Immer wieder hat sie Sätze gesagt wie, ich kann keine Meinung zu Fällen äußern oder mich vorab festlegen, wenn sie zum Beispiel gefragt wurde nach dem Abtreibungsrecht, nach der Ehe für alle, nach anderen gesellschaftlich wichtigen Themen, bei denen Coney Barrett früher Entscheidungen getroffen hat oder Voten getroffen hat als Richterin oder sich geäußert hat. Und zwar ablehnt. Damit wurde sie immer wieder konfrontiert, wie gesagt, immer wieder ausweichend in verschiedenen Variationen. Ich beabsichtige, mich an Recht und Gesetz zu halten, Fälle dann zu entscheiden, wie sie mir vorgelegt werden. Ein anderes Mal sagte sie dann auch unter Verweis auf eine andere Richterin am Supreme Court, sie würde jetzt hier nicht Daumen rauf, Daumen runter machen. Tatsächlich wissen Amerikanerinnen und Amerikaner, die heute die Anhörung verfolgt haben, nicht mehr heute darüber, ob die Richterin, wenn sie denn am Verfassungsgericht dabei ist, und das wird so sein, noch vor dem Wahltag, ob sie dann dazu beitragen wird, eben diese Dinge einzuschränken oder dafür zu sorgen, dass sie beendet werden, wie zum Beispiel Obamacare, die flächendeckende Versicherung. Aber wer zugehört hat, der weiß zumindest, wie sie in der Vergangenheit sich dazu geäußert hat.
Wie reagieren die Demokraten dann darauf?
Ja, das war den ganzen Tag lang der Versuch, etwas aus ihr rauszulocken von demokratischer Seite. Die demokratische Senatorin Feinstein sagte dann irgendwann etwas ermattet, also sie fände es verstörend, dass Coney Barrett zu so einem wichtigen Thema wie Abtreibung, was die Hälfte der Menschen in den USA betreffe, nicht wenigstens zu erkennen gebe, wo sie stehe. Andere versuchten sie mit ihrer persönlichen Einschätzung zu konfrontieren. Coney Barrett hat 7 Kinder, davon 2 schwarze adoptierte Kinder aus Haiti. Sie wurde von Senator Dick Durbin gefragt, wie sie das denn erlebt habe, die Gewalt gegen George Floyd. Da hat sie sich dann auch mal persönlich geäußert, dass das für sie und ihre Familie sehr verstörend gewesen sei. Aber als Durbin dann nachlegte und fragte, wie sehen Sie denn daraus überhaupt Rassismus in den USA, sagte sie sofort wieder das, was sie an anderer Stelle auch gesagt hat. Das sei eine politische Frage. Es sei nicht Aufgabe der Gerichte, hier politisch zu entscheiden. Also diese Linie zog sich den ganzen Tag über. Die zog sich andersrum auch bei den republikanischen Senatoren, die ihr versuchten, eine Bühne zu geben, um zu erklären, warum sie so ausweichend antwortete. Ein Satz noch, juristische Experten sagen, ja, auch Richter am Verfassungsgericht, Kandidatinnen, Kandidaten vor ihr haben ausweichend geantwortet, aber so stringent ausweichend wie sie, das sei schon auffallend, weil sie ansonsten ja überzeugt als konservative, tiefgläubige Frau und Juristin auftritt und daraus kein Hehl macht.
Sie haben es jetzt auch gesagt, wer zugehört hat, der hat schon einen Eindruck davon bekommen, wie sie sich in der Vergangenheit geäußert hat. Was heißt das denn? Was für eine Richterin wird der Supreme Court also bekommen, wenn Amy Coney Barrett jetzt bestätigt wird vom Senat?
Also sie ist außer Frage eine sehr konservative Richterin, wenn man sieht, wie sie in der Vergangenheit entschieden hat. Sie ist eine sogenannte Textualistin und Originalistin auf Englisch. Das bedeutet, dass für sie der Wortlaut der Verfassung maßgeblich ist, wie er damals geschrieben worden ist. Da steht sie in einer Linie mit Antonin Scalia, dem früheren Verfassungsrichter, bei dem sie gearbeitet hat. Sie legte heute aber Wert darauf, als sie da auch etwas gepiesackt wurde. Scalia hat sich immer gegen Abtreibung in der jetzigen Form ausgesprochen, auch gegen die Ehe für alle. Sie sagte, ja, sie sei juristisch auf derselben Linie mit ihm, aber sie sei kein zweiter Scalia. Es ist schwer zu sagen, was genau passiert, aber dass sie sehr konservativ ist, daran gibt es keinen Zweifel.
Live aus Washington, Doris Simon, vielen Dank. Markus Keim ist Nordamerika-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Gerade ist er aus Washington zurückgekehrt, wo er ein Jahr als Stipendiat für den German Marshall Fund gearbeitet hat. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Meine erste Frage, gibt es für ihn noch Zweifel daran, dass Amy Coney Barrett nächste Richterin am Supreme Court wird?
Also die Mehrheitsverhältnisse sind relativ klar. Die republikanische Mehrheit im Senat besteht aus 53 Senatoren. 2 von denen haben angedeutet, dass sie mit dem Verfahren sich unwohl fühlen, so kurz vor dem Wahlvorgang am 3. November noch einen Supreme Court Richter oder eine Richterin zu berufen. Dann sind es noch 51 und wenn keiner andere mehr abweicht und alle zur Abstimmung erscheinen, dann steht die Mehrheit.
Was sollten die Demokraten, die demokratischen Senatoren Ihrer Meinung nach jetzt tun?
Also wir stellen ja fest, dass das Ganze ohnehin sehr stark vom Wahlkampf geprägt ist. Es hat eine Facette des Kulturkampfes, auf die wir gleich sicher noch zu sprechen kommen. Also die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft spiegelt sich mal wieder in diesem Verfahren wieder. Aber sie werden jetzt versuchen, den Wahlkampf in das Verfahren einzuführen. Und sie haben es ja bereits schon versucht, indem sie eben bestimmte Themen, die für die amerikanische Gesellschaft gerade jetzt von Bedeutung sind, für den Wahlkampf nutzbar machen wollen. Und ein Thema sticht deutlich hervor, das haben die Anhörungen gerade heute deutlich hervorgehoben, das ist die Gesundheitsvorsorge, der sogenannte Affordable Care Act oder in seiner Kurzversion Obamacare, der natürlich jetzt aufgrund der Tatsache, dass er für viele Amerikaner der letzte Zuflucht gewesen ist im Kontext der Corona-Krise, besonders kontrovers diskutiert wird. Und sollte das Verfahren, was im November vor dem Supreme Court landet, das ist schon terminiert, negativ enden in der Session des Supreme Court, dann würden 20 bis 21 Millionen Amerikaner ihre Gesundheitsversicherung wieder verlieren.
Sie sprechen jetzt viel im Konjunktiv, aber Sie haben es schon angedeutet, diesen Kulturkampf. Die Demokraten verknüpfen eben konkrete Befürchtungen, sagen wir es mal so, mit der Personalie? Zum einen eben Obamacare, was Sie gerade angesprochen haben. Es geht auch um das Recht auf Abtreibung, das aufgehoben werden könnte mit einer konservativen Mehrheit am Supreme Court, für die ja Amy Coney Barrett dann stehen würde. Aber kommt es denn am Ende auch so? Ist es denn sicher gesagt, dass das alles kippen wird, wenn Amy Coney Barrett dann tatsächlich nominiert wird?
Also ich würde geteilt antworten. Es gibt zumindest drei Felder, wo die Sorge, dass sie einen anderen Ton und ein anderes Gewicht in den Supreme Court bringen würde, berechtigt sind. Eins davon haben wir schon angesprochen, das ist die gesamte Frage der Gesundheitsversorgung, wo es zumindest Aussagen von ihr gibt aus der Vergangenheit, dass sie für eine Revision des Affordable Care Act zur Verfügung stünde. Und der ist ja erst im Jahr 2012 mit einer sehr knappen Mehrheit von 5-4 bestätigt worden. Das zweite Thema, was eben so diese Kulturkampfdimension hat und sehr viele Leute weniger in der Sache berührt, aber für die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft steht, ist die gleichgeschlechtliche Ehe. Die hat sie nicht offiziell zur Disposition gestellt, aber auch angedeutet, dass sie sich eine Revision vorstellen könnte. Und der dritte Großkomplex ist die Abtreibungsfrage. Auch da hat sie sich entsprechend geäußert. Der zweite Teil meiner Antwort, wenn wir in die Debatten gucken, dann wird häufig der Eindruck erweckt, wenn der Präsident einen Richter oder eine Richterin ernannt habe, dann wäre diese Person in der Folgezeit eine willfährige Marionette des Präsidenten und seiner politischen Gesinnung am Gericht. Und da gibt es vielfältige Beispiele, dass das gar nicht der Fall gewesen ist. Donald Trump hat ja bereits zwei Richter ernannt und die waren jetzt in der letzten Session des Supreme Court, wo die letzten Urteile im Juni bekannt geworden sind, an mehreren Urteilen gravierend beteiligt, die ein Schlag ins Gesicht des Präsidenten gewesen sind. So hat der Supreme Court bestätigt, dass es legal ist, dass bestimmte Finanzdokumente des Präsidenten an die Staatsanwaltschaft in New York ausgehändigt worden sind. Oder eben bestätigt, dass der Civil Rights Act eben sich auch auf Transgender-Personen erstreckt. Also etwas, was mit republikanischer Ideologie gar nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Anders formuliert, auch nach ihrer Ernennung halten sich die Richter ihre richterliche Unabhängigkeit.
Und dennoch ist jede Richterentscheidung in den USA mittlerweile total politisiert. Ist das im Prinzip auch ein Ausdruck des tiefen Grabens, dass eben eine überparteiliche Zusammenarbeit gar nicht mehr möglich ist, dass am Ende jede politische Entscheidung am Ende vor den Gerichten landet?
Absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt ja noch, daran können wir uns kaum noch erinnern, Verfahren aus der Vergangenheit, wo oberste Richter mit überparteilichen Mehrheiten berufen worden
sind. Ruth Bader Ginsburg, 96-3.
Also sowohl in die eine Richtung wie in die andere Richtung, also mit republikanischen Mehrheiten oder mit demokratischen Mehrheiten, davon sind wir heute weit entfernt. Diese Polarisierung des politischen Systems, die ja eigentlich mehr mittlerweile eine Spaltung des politischen Systems ist, hat in den 90er Jahren angefangen und hat in den letzten Jahren noch einmal an Schärfe gewonnen. Und wir gehen davon aus, dass die Abstimmung, das war ja unser erster Punkt, genau exakt entlang der Parteilinien sein wird. Da gibt es keine überparteiliche Zusammenarbeit. Und in der Facette des Kulturkampfes hat diese Spaltung des Landes eben auch mittlerweile die gesamte Gesellschaft erfasst, wo ja eben auch jede Frage mittlerweile politisiert worden ist. Wir sehen das an dieser Maskenfrage im Kontext der Corona-Krise. Eine technische Vorsorgemaßnahme wird zum Ausweis einer politischen Gesinnung.
Man hört aus dem demokratischen Lager auch diese Sorge, dass bei einem knappen Wahlausgang sich dann der eindeutig konservative Supreme Court auf die Seite von Donald Trump stellen könnte, sollte er beispielsweise eine Niederlage nicht anerkennen. Eingedenk dessen, was Sie vorhergesagt haben, dass Richter dann am Ende doch nicht immer im Sinne des Präsidenten entscheiden. Ist diese Sorge berechtigt oder doch übertrieben?
Also ich würde mein eigenes Argument zu Ende denken wollen und tatsächlich sagen, die richterliche Unabhängigkeit wird triumphieren. Losgelöst von der Frage, ob sich in diesem Moment, vielleicht wird es ja eine ganz krachende Wahlniederlage für Donald Trump sogar, sich nicht sogar Republikaner im Senat und im Repräsentantenhaus von ihm abwenden werden und einer politischen Neuordnung des republikanischen Flügels oder der republikanischen Partei den Weg bereiten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unabhängige Richter, die vielleicht eine Färbung über ihre eigene Sozialisation erfahren haben, diesen Schritt mitgehen würden, weil der wäre letztlich tatsächlich eine Blockade des politischen Systems der USA, die willkürliche Züge annehmen würde, je nach Ausformung dessen, was der Präsident vortragen würde am 3., 4. oder 5. November. Da setze ich eben auf die Selbstheilungskräfte des politischen Systems. Und in der Tat stellen wir fest, dass der Supreme Court den Präsidenten in den letzten Jahren stärker gebändigt, eingeengt und gefesselt hat, als es eigentlich die andere Instanz, nämlich der amerikanische Kongress, getan hat.
Aber wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen bis zur Wahl nochmal Kulturkampf live zur besten Sendezeit im Fernsehen in den USA haben. Welchen Einfluss wird der Prozess auf die Wahlen haben? Wird er überhaupt einen Einfluss haben?
Also es ist unverkennbar, dass letztlich die Wahlkampfdimension die Anhörung überlagert hat. Also der flüchtige Beobachter, die flüchtige Beobachter wird sich ja darüber wundern, wer heute eigentlich wem zugehört hat. Die Senatoren des Justizausschusses sollten der Kandidatin zuhören, haben sich aber jeder Senator, jede Senatorin hat 30 Minuten Fragezeit in länglichen Erklärungen ergangen zur Stellung des Supreme Court, was sie sich wünschen würden und zur richterlichen Unabhängigkeit. Also anders formuliert, jeder und jede hat diese Bühne genutzt, vor allen Dingen deshalb, weil drei der Senatoren selber zur Wiederwahl anstehen, in South Carolina, North Carolina und in Iowa. Also das war für die drei eine gute Gelegenheit, sich auch nochmal gegenüber der Wählerschaft zu präsentieren. Und der Wahlkampf hat diese Anhörung die ersten zwei Tage deutlich für sich eingenommen.
Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Keim, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
23.35 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag, Zeit für unsere Kurzberichte jetzt. Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute Zypern und Griechenland besucht, um im Gasstreit mit der Türkei im östlichen Mittelmeer zu vermitteln. Thomas Baumann.
Mit scharfen Worten hat Bundesaußenminister Heiko Maas die Türkei kritisiert, weil sie erneut ein Forschungsschiff in ein Seegebiet geschickt hat, das zwischen Griechenland und der Türkei umstritten ist. Zum Auftakt seines Besuchs in Athen sagte Maas, er sei außerordentlich entsetzt über diese Provokation der Türkei. Dadurch seien mögliche Verhandlungen zwischen der Türkei und Griechenland erschwert oder sogar nicht möglich in absehbarer Zeit, so der Bundesaußenminister. Maas griechischer Amtskollege Nikos Dendias kritisierte, die Türkei torpediere den Dialog. Außenminister Maas hatte zuvor die zyprische Hauptstadt Nikosia besucht und auch dort betont, sollte das türkische Forschungsschiff tatsächlich in einem umstrittenen Seegebiet zum Einsatz kommen, dann wäre das ein herber Rückschlag in den Bemühungen um eine Deeskalation. Deutschland will im Konflikt vermitteln und erreichen, dass sich Griechenland, die Türkei und auch Zypern auf gemeinsame Seegrenzen im östlichen Mittelmeer einigen, damit die Erdgasvorkommen dort gerecht verteilt werden. Vor allem die Regierung Zyperns fordert schon seit Monaten, die EU solle harte Sanktionen gegen die Türkei verhängen, weil die Türkei auch in zyprischen Gewässern nach Erdgas forscht. Außenminister Maas sagte, zunächst solle bis Dezember weiter versucht werden, mit der Türkei im Dialog zu bleiben. Ursprünglich hatte Maas geplant, morgen in die türkische Hauptstadt Ankara weiterzureisen. Diesen Teil der Reise sagte er jedoch aufgrund der aktuellen Lage ab.
Die UN-Generalversammlung hat 15 neue Mitglieder in ihren Menschenrechtsrat gewählt. Durchgefallen ist Saudi-Arabien. Peter Mücke.
Durch Vereinbarungen innerhalb der Ländergruppen stand die Wahl der meisten Staaten bereits fest. Lediglich bei den asiatisch-pazifischen Ländern gab es eine Kampfkandidatur, bei der Saudi-Arabien unterlag. Bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung setzten sich Pakistan, Usbekistan, Nepal und China durch. Außerdem gehören dem Menschenrechtsrat ab Januar für Afrika, der Senegal, die Elfenbeinküste, Malawi und Gabun an, für die osteuropäischen Länder die Ukraine und Russland, für Lateinamerika und die Karibik Mexiko, Bolivien und Kuba und für die Gruppe Westeuropa und andere Staaten Frankreich und Großbritannien. Im Vorfeld der Abstimmung hatten Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch die Kandidaturen von China, Saudi-Arabien, Russland und Kuba kritisiert. Es sei nicht gut für die Menschenrechte, wenn Staaten gewählt würden, die massiv dagegen verstoßen, sagte der UN-Direktor der Organisation Louis Charbonneau. Glücklicherweise seien aber auch sie nicht in der Lage, die Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen im Rat zu stoppen. Das sei Grund zur Hoffnung. Jedes Jahr wird ein Drittel der Mitglieder des Menschenrechtsrats neu gewählt. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. Deutschland gehört dem UN-Organ mit Sitz in Genf noch bis Ende 2022 an.
Vor dem Bundesverfassungsgericht hat heute das Verfahren zum Freihandelsabkommen der EU mit Kanada CETA begonnen. Geklagt hatte die Bundestagsfraktion der Linkspartei. Klaus Hempel berichtet.
Während der Verhandlung verteidigten Vertreter der Bundesregierung das Handelsabkommen. Seit 2017, als CETA vorläufig in Kraft getreten sei, hätten die Exporte nach Kanada deutlich zugelegt. Für Deutschland und die anderen EU-Staaten seien offene Märkte ohne Handelsbeschränkungen wichtig, um Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern. Vertreter der Linksfraktion kritisierten dagegen das Abkommen. Es bestehe die Gefahr, dass Standards der EU für Umwelt- und Verbraucherschutz ausgehöhlt werden. Die Fraktion der Linken hat geklagt, weil sie meint, dass der Bundestag gegen das Grundgesetz verstoßen hat. 2016 hatte das Parlament mit den Stimmen von Union und SPD eine positive Stellungnahme zu CETA abgegeben. Dies war Voraussetzung dafür, dass das Abkommen vorläufig in Kraft treten konnte. Die Linksfraktion meint, eine Stellungnahme sei zu wenig gewesen. Deutschland habe im Zuge des Abkommens wichtige Kompetenzen an die EU übertragen. Deshalb hätte der Bundestag ein förmliches Gesetz verabschieden müssen, das alle Einzelheiten zu CETA genau regelt. Mit einem Urteil ist erst im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen.
Die Bundesregierung hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem neuen Urheberrecht für das digitale Zeitalter vollzogen. Das zuständige Justizministerium hat einen Entwurf vorgelegt. Details von Alfred Schmidt.
Es soll die größte Urheberrechtsreform seit 2 Jahrzehnten werden, so das Haus von Bundesjustizministerin Lambrecht. Und zugleich gehe es dabei um den digitalen Binnenmarkt in der Europäischen Union. Das Gesetz regelt etwa, welche urheberrechtlich geschützten Werke im Internet wie dargestellt, verwertet, vergütet und überhaupt gezeigt werden dürfen. Die neuen Regeln umfassen zahlreiche digitale Inhalte, von Upload-Plattformen über Presseveröffentlichungen bis zu vergriffenen Büchern oder Fotografien alter Gemälde. Auch die Online-Verbreitung von Fernseh- und Radioprogrammen, zum Beispiel per Streaming oder in Mediatheken, wird neu geregelt. Das zuständige Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz erfüllt damit eine Verpflichtung der Bundesregierung. Denn Deutschland muss bis kommenden Jahres eine geforderte Richtlinie der EU in nationales Recht umsetzen. Der neue Gesetzentwurf ist nun verschickt worden, unter anderem an Verlage, Künstler und ihre Verbände sowie an die Bundesländer. Sie können sich nun dazu äußern und die Rückmeldungen werden veröffentlicht auf der Webseite des Justizministeriums.
Fehlt noch der Blick auf die Aktienmärkte, den hat Volker Hirt für uns.
Corona und Börse, das passt so gar nicht. Deswegen ignorieren die Börsianer die Pandemie auch so gerne. Funktioniert ja, die Kurse sind auf Top-Niveau. Aber wenn's dick kommt, so wie im Moment, dann hört man die Signale auch auf dem Frankfurter Parkett. An einen weiteren Lockdown glauben die wenigsten, aber die Folgen der immer größeren Einschränkungen werden spürbar sein. Deswegen ist auch der Index des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung dramatisch eingebrochen. Er bildet die Stimmung der Finanzprofis ab. Und die hat sich eingetrübt. Wenn die Menschen verstärkt zu Hause bleiben, vorsichtiger sind, wird der Konsum leiden. Geradezu brutal trifft es die Reise- und Flugbranche. Flughafenbetreiber Fraport veröffentlicht dramatische Zahlen. 83% weniger Fluggäste als ein Jahr zuvor. Die Aktie verliert 5% an Wert, die Lufthansa 3%, Triebwerkshersteller MTU Aero 2%. Insgesamt gab es heute im DAX nur 4 Gewinner. Deutsche Post, Deutsche Telekom, Beiersdorf und Adidas mit Zuwächsen allerdings deutlich unter 1%. Der DAX konnte die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten gerade so nicht halten und geht mit einem Abschlag von gut 1% aus dem Parketthandel.
Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag, 23.42 Uhr ist es. Jahrzehntelang haben sich die beiden weltgrößten Flugzeugbauer Boeing und Airbus ein Duell geliefert, wer die Nummer 1 in der Luft ist, sprich wer die meisten Maschinen verkauft. Ein Duell, bei dem im Hintergrund immer auch die USA und die EU mitmischten und dabei nicht zimperlich vorging. Bereits letztes Jahr hatte die Welthandelsorganisation WTO der USA die Erlaubnis erteilt, Strafzölle auf EU-Produkte zu erheben, wegen unerlaubter Subventionen für Airbus. Nun hat die WTO wieder eine Entscheidung getroffen, diesmal allerdings andersherum. Peter Kapernos, Brüssel.
Jetzt ist Europa am Zug. Die Europäische Union darf Importwaren aus den USA mit Strafzöllen belegen. Und zwar im Umfang von fast 4 Milliarden US-Dollar, also umgerechnet 3,4 Milliarden Euro. Das hat die Welthandelsorganisation WTO am Nachmittag in Genf mitgeteilt. Die Europäer dürfen den Regeln der Welthandelsorganisation folgend durch diese Strafzölle Vergeltung üben dafür, dass der Flugzeugbauer Boeing illegale, weil wettbewerbsverzerrende Subventionen erhalten hat. Damit ist dieser Rechtsstreit zugunsten der EU und zur Zufriedenheit von Bernd Lange, dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im Europaparlament, zu Ende gegangen.
Die klare Festsetzung der Höhe zeigt, wie viel Boeing eigentlich vom Staat als an Subventionen bekommen hat.
Das ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte handelt davon, dass die WTO den USA bereits im vergangenen Jahr das Recht zugesprochen hatte, europäische Waren mit Strafzöllen im Gesamtumfang von 7,5 Milliarden US-Dollar zu belegen. Der Grund? Illegale, weil wettbewerbsverzerrende Subventionen der Europäer für den Flugzeugbauer Airbus. Damals reagierte US-Präsident Trump umgehend. Er bezeichnete das Urteil aus Genf als Goldader und belegte Flugzeugteile aus Europa mit einem 15-prozentigen und zahlreiche andere Waren, vom Käse bis zu Oliven, mit einem 25-prozentigen Strafzoll. Der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange kündigt deshalb an, dass die Europäische Union jetzt nach dem jüngsten Urteil ebenfalls umgehend zur Tat schreiten wird.
Wir werden das nutzen. Es gibt eine Liste mit Produkten, die dann bezollt werden. Und von daher ist das auch keine weitere Eskalation des Handelsstreits, weil es hier wirklich um das Nachvollziehen von Regeln der WTO, der Welthandelsorganisation, geht.
Der neue EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis klang aber vor dem heutigen Urteil deutlich zurückhaltender. Im Gespräch mit der Financial Times forderte er die US-Regierung auf, Verhandlungen über ein Ende des Subventionsstreits aufzunehmen. Als vertrauensbildende Maßnahme sollten die USA die bereits verhängten Strafzölle zurücknehmen. Wenn das aber nicht geschehe, so Dombrovskis, dann bleibe der EU keine andere Möglichkeit, als selbst Strafzölle zu verhängen. Der Streit um die Flugzeugsubventionen dauert nun seit 2004 an. Die USA werfen den Europäern vor, Airbus illegal durch Infrastrukturprojekte und Forschungsgelder unterstützt zu haben. Und die EU verweist auf Steuernachlässe der US-Bundesstaaten Washington und Kansas sowie auf Forschungsprojekte der NASA und des US-Verteidigungsministeriums, die dem Flugzeugbauer Boeing illegal die Kassen gefüllt hätten. Das Schiedsgericht gab beiden Klägern recht. Als sich die beiden Kontrahenten anschließend vorwarfen, das Urteil der WTO nicht umgesetzt zu haben, bekamen wiederum beide Kläger recht. Und genau dasselbe wiederholte sich in der Berufungsinstanz, was alles in allem 16 Jahre dauerte. Dass mit der aktuellen US-Regierung noch eine Einigung erzielt werden könnte, um den Streit um Flugzeugsubventionen nicht noch weiter in die Zukunft zu tragen, das glaubt Bernd Lange, der Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, nicht. Aber nach einem Wahlsieg der Demokraten, da könnten die Karten neu gemischt werden.
Trump hat ja im Grunde das gemeinsame Regelwerk verlassen. Das wird sicherlich Joe Biden nicht machen, aber es gibt natürlich auch Interessensunterschiede. Aber es wird stärker regelbasiert ablaufen und die Verhandlungen wieder zu realen Verhandlungen sich entwickeln.
Was Experten für dringend notwendig halten, denn erst wenn die EU und die USA im Rahmen der WTO ein Abkommen über die Flugzeugindustrie vereinbart haben, können sie einen glaubwürdigen Anlauf unternehmen, neue, aufsteigende Flugzeugbauer, etwa aus China, in das Regelwerk einzubinden.
Aus Brüssel der Bericht von Peter Kapern. Nach Hessen, wo der Protest gegen den Ausbau der Autobahn A49 nicht abreißt. Umwelt- und Klimaaktivisten wehren sich gegen die dafür notwendigen Rodungen am Dannenröder Forst. Doch nun hatte eine Blockadeaktion einen schweren Unfall zur Folge. Ludger Fittkau berichtet.
Schon mehrmals hatten Klimaaktivistinnen und Aktivisten mit riskanten Abseilaktionen von hessischen Autobahnbrücken in den letzten Wochen kilometerlange Staus verursacht. Doch heute hatten die Blockadeaktionen gegen den Weiterbau der A49 durch den sogenannten Dannenröder Forst in Hessen schwerwiegende Folgen. Als sich rund 10 Menschen heute Morgen von einer Brücke über die A3 bei Idstein im Taunus abseilten und damit einen Stau auslösten, krachte ein Auto Richtung Köln fahrend auf einen LKW. Dabei wurde nach Polizeiangaben der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Kathi Walter ist verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Hessischen Landtag. Sie ist seit Wochen bei den Protesten im Dannenröder Wald als parlamentarische Beobachterin im Einsatz und sieht eine Radikalisierung in Teilen der Protestbewegung vor Ort.
Wir sehen in den letzten Tagen eine Zuspitzung der Gewalt, die sich im Umfeld des Dannenröder Forstes manifestiert. Es gibt direkte Angriffe auf die Polizei, es gibt hitzige Situationen zwischen der Polizei und Protestierenden, wo dann doch auch mal vielleicht aus der Situation heraus ein bisschen mehr hingelangt wird. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass alle im Auge haben, dass wir dort Menschen sind und dass jeder dort seinen Job macht. Die einen kämpfen für ihre Zukunft im Klimaschutz, die anderen müssen dort den Rechtsstaat durchsetzen und die Waldarbeiter unterstützen bzw. die Baufirmen, um ihre Arbeiten machen zu können. Und ich wünsche mir, dass dort niemand zu Schaden kommt.
Der heutige Unfall auf der A3 infolge der Protestaktion ist jedoch nun der erste schwere Zwischenfall mit gesundheitlichen Folgen für einen Menschen bei den seit Wochen andauernden Protesten. Sie richten sich gegen ein rund 30 Kilometer langes Teilstück der A49 von Kassel Richtung Gießen. Es soll durch dichte Waldgebiete in Mittelhessen geführt werden, die mit altem Eichenbestand und vergleichsweise gesundem Mischwald als besonders klimaresistent gelten. Außerdem dient die Region als Grundwasserspeicher, aus dem die Stadt Frankfurt am Main zum Teil ihr Trinkwasser bekommt. Mehrere hundert, zumeist junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten, haben seit rund einem Jahr Waldgebiete auf der geplanten Autobahntrasse besetzt. Marie, eine junge Besetzerin, die ihren Nachnamen nicht nennen will.
Wir wissen, dass die Menschen in Deutschland die Verkehrswende wollen und natürlich müssen die Leute jetzt auch in den Wald kommen und das persönlich klar machen, wenn die Bundesregierung uns zwingt, uns mit unseren Körpern Zerstörung in den Weg zu setzen, wenn sie uns zwingt, uns Polizeigewalt auszusetzen. Das ist nichts, was Menschen aus Abenteuerlust machen, sondern das machen wir, weil wir hier unsere Zukunft verteidigen.
Seitdem am 1. Oktober die Rodungen in Teilbereichen begonnen haben, werden die Aktionen der Waldbesetzer im Umland deutlich aggressiver. Die Blockade der A3 heute mit den Unfallfolgen und einem schwer verletzten Menschen geht über die Baumbesetzungen und Sitzblockaden im Dannenröder Forst selbst hinaus. Kathi Walter, die grüne Landtagsabgeordnete in Hessen und parlamentarische Beobachterin des Protestes, befürchtet eine mögliche Eskalation.
Ich möchte, dass es friedlich bleibt und das ist das Wichtigste. Und ich würde mir wünschen, dass es zu keiner Situation kommt wie im Hambacher Forst, dass ein Mensch auf der Strecke bleibt, dass jemand dort seiner Gesundheit oder seinem Leben bezahlt. Und das müssen wir, glaube ich, alle versuchen zu erreichen, bei aller Wut und aller Enttäuschung, die an diesem Projekt hängt.
Die Proteste gegen die A49 haben einen schweren Unfall auf der A3 ausgelöst, der Bericht von Ludger Fettgau. Die Buchbranche hat unter der Pandemie nicht gelitten. Im Gegenteil, Lesen, das war für viele eine hervorragende Beschäftigung, um den Lockdown irgendwie rumzubringen. Und doch hätte sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels das heute bestimmt ganz anders gewünscht. Die Frankfurter Buchmesse fast komplett ohne Live-Publikum vor Ort. Komplett digital, ein großes Experiment. Ben Hinrich berichtet.
Ein bisschen Glamour und große weite Weltgefühl kam dann doch auf bei dieser vergleichsweise intimen Buchmesseeröffnung, beim Videogruß von Kanadas Premierminister Justin Trudeau.
Wir müssen immer daran denken, dass wir eine große Weltgemeinschaft sind und Wege finden, zusammenzurücken. Diese Messe, die unsere verschiedenen Künste und Kulturen feiert, tut genau das. Also danke, dass dieses Event stattfindet und Kanadas Künstler und Kreative feiert. Haben Sie eine wunderschöne Messe.
Have a wonderful fair. Encore une fois, merci mes amis.
Der Höhepunkt der feierlichen Eröffnung der Buchmesse war die Rede des Schriftstellers und Friedensaktivisten David Grossmann. Eine berührende Momentaufnahme aus dem Leben eines Schriftstellers, dessen Land nicht nur durch Corona gebeutelt wird. David Grossmann sprach aus seinem Wohnzimmer nahe Jerusalem über Hoffnung.
One could look at hope as a sort of anchor.
Man kann Hoffnung als eine Art Anker betrachten, der aus einer erstickten, verzweifelten Existenz in eine bessere, freiere Zukunft geworfen wird, in Richtung einer noch nicht existierenden Realität, die hauptsächlich aus Wünschen besteht, aus Fantasie. Wenn der Anker geworfen wird, hält er an der Zukunft fest und die Menschen, manchmal eine ganze Gesellschaft, beginnen, sich auf sie zuzuziehen. Es ist ein Akt des Optimismus.
It is an act of optimism.
Buchmessechef Jürgen Boos bedauerte bei der feierlichen Eröffnung, dass die direkten Begegnungen dieses Jahr nicht möglich sind. Er sei aber gespannt auf das Experiment digitale Buchmesse.
Ich freue mich auf das, was möglich ist, dass wir den Rechtehandel ermöglichen in der digitalen Welt, dass wir sogar Formate aufgesetzt haben, die ein bisschen auf Zufall setzen. Wir haben ein virtuelles Barformat, also das Leben geht weiter.
Dass die Buchbranche digital kann, das habe sie in den vergangenen Monaten bereits bewiesen, sagt die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friederichs.
Diese Branche ist digitaler aufgestellt, als es uns und den Leserinnen und Lesern bewusst war. Die Buchbranche ist kreativ und agil. Sie bewies und beweist Anpassungsfähigkeit und Ideenreichtum. Bücher sind Lebensmittel.
Gerade in der Krise hätten Bücher sich als stete Begleiter erwiesen. So schwärmte die Börsenvereinschefin immer wieder.
Gerade in der Krise zeigte sich der Wert guter Kinderbücher. Sie gaben und sie geben Kindern wertorientiert Beschäftigung. Bücher sind Ratgeber. Bücher sind Ich-Zeit. Bücher sind Leuchttürme. Bücher geben Halt und Überblick in volatilen Zeiten.
Schmidt-Friedrichs betonte, dass es nach dieser Sonderausgabe kein einfaches Zurück zur Normalität gebe. Sie versprach, die Frankfurter Buchmesse werde sich nach dieser Sonderausgabe neu erfinden.
Die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet, der Bericht von Ben Hähnchen. Und zum Schluss der Blick in die Kommentare der Zeitung von morgen, zusammengestellt von Philipp Hinken, gelesen von Martin Schaller.
Dabei geht es unter anderem um das morgige Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Abstimmung der Corona-Maßnahmen. Gleich von historischer Dimension soll laut Kanzleramtsminister der Corona-Gipfel sein, zu dem Angela Merkel die Länderchefs empfängt, heißt es im Münchner Merkur. Das Kanzleramt macht maximalen Druck, um die Ministerpräsidenten auf Linie zu bringen. Diese sollten sich dennoch hüten, das Falsche zu beschließen. So droht den gerade erst verkündeten Beherbergungsverboten schon wieder das Aus. Dasselbe könnte einer Maskenpflicht blühen, würde man sie überdehnen. Die Pforzheimer Zeitung mahnt beim Gipfel im Kanzleramt nicht an Regeln wie das, Zitat, Beherbergungschaos anzuknüpfen. Konfusion und massenhaft verärgerte und ratlose Bürger sind nun das Letzte, was gebraucht wird. Gelingt es nicht, das Wirrwarr zu beenden, könnten die Bürger auch das Vertrauen in andere Anti-Corona-Maßnahmen verlieren. Der neue Tag aus Weiden sieht das Treffen im Kanzleramt skeptisch. Bislang war es in solchen Runden fast unmöglich, sich auf einheitliche Maßnahmen zu einigen. Es könnte aber auch sein, dass es dem Bund langsam zu bunt wird und er von seiner Kompetenz vollen Gebrauch macht. Dann könnte er einheitliche Regulierungen erlassen und die Länder ausbremsen. Das aber wäre ein historischer Tiefschlag für den Föderalismus. Zum nächsten Thema. Bundestagsabgeordnete der Union haben zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Verlängerung der Weihnachtsferien an den Schulen vorgeschlagen. Stattdessen sollten die Sommerferien im kommenden Jahr verkürzt werden. Die Idee sei alles andere als dumm, meint die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Denn es besteht die Hoffnung, dass die Situation in Sachen Corona im nächsten Sommer eine andere ist, weil es dann womöglich einen Impfstoff gibt oder ein wirksames Medikament. Und selbst wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch immer voll und ganz in der Pandemie steckten, gäbe es im Sommer nicht im selben Maß wie in den Wintermonaten Probleme, Klassenzimmer zu belüften. Ganz anders sieht das die Süddeutsche Zeitung. Schule bietet Bildung, Teilhabe, Aufmerksamkeit. Daher müssen die Schulen, solange es geht, offen bleiben. Bisher haben sich die Schulen nicht als Seuchenherde entpuppt. Die Treiber der Pandemie sind die Erwachsenen mit ihren Kneipen und Festen. Auch die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ist von einer Verlängerung der Weihnachtsferien nicht überzeugt. Verkannt wird, welche Probleme eine längere Ferienzeit für die Familien und die Schulen schafft. Die Betreuung der Kinder muss sichergestellt werden. Klassen- und Kursarbeiten müssen verlegt werden. Also am besten im Zwiebelprinzip kleiden und ab in die Schule.
Vielen Dank, Martin Schaller. Und das war der Tag im Deutschlandfunk nach den Hymnen. Und den Nachrichten führt sie dann meine Kollegin Stefanie Rode durch die Radionacht. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht und bis bald.